Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Eigentlich würde man 5-Jahrespläne in erster Linie im Reich der Mitte vermuten. Doch auch bei der DHL Group gehören solche Langfristszenarien dazu und zeugen durchaus von Selbstbewusstsein. Nach der Strategie 2025 folgt nun die Strategie 2030 und die ist ganz auf Wachstum ausgerichtet. Was sich dahinter verbirgt und wie das Unternehmen seinen Umsatz um 50% steigern will, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute um die mageren Ergebnisse des Autogipfels von Wirtschaftsminister Robert Habeck, das zu erwartende Transitchaos am Brenner und ein spannendes und nachhaltiges Logistikkonzept im Volumentransport. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, bevor wir uns mit den Wachstumsplänen von DHL befassen, sollten wir zuerst mal einen Blick auf die Ergebnisse des Autogipfels vom Wochenende werfen. Die deutsche Automobilindustrie ist ja nach dem Auslaufen der Förderprogramme für E-Autos ziemlich tief in die Krise gerutscht. Der Markt ist tatsächlich um 28% eingebrochen, die Werke sind nicht ausgelastet, die VW-Manager denken laut über Werksschließungen nach. Und ab 2025 drohen zudem noch massive Strafzahlungen, wenn die EU-Flottenziele für den CO2-Ausstoß nicht erreicht werden. Kein Wunder, dass viele Teilnehmer des Gipfels auf einen wie auch immer gearteten substanziellen Durchbruch hofften.
Ja, das ist in der Tat eine vertrackte Lage und der Markt alleine wird es ja nicht richten. So hat Mercedes-Chef Ola Källenius vorgerechnet, dass der Anteil der E-Autos schlagartig von 10% auf 25% steigen müsste, um die CO2-Vorgaben der EU einzuhalten. Doch das hält er für kaum erreichbar.
Also, was ich interessant fand, ist, dass es Habeck wohl in erster Linie darum ging, die Gemüter zu beruhigen. Von einem Krisengipfel wollte er ja überhaupt nicht sprechen. Und nachdem hin und her beraten wurde, stellte er zwar staatliche Unterstützung in Aussicht, aber er sagte auch, dass es keine Schnellschüsse oder Strohfeuermaßnahmen geben würde.
Ja, und damit hat er der von einigen Seiten vorgeschlagenen Abwrackprämie 2.0 eine klare Absage erteilt.
Ja, andererseits will er eine langfristige Planbarkeit erreichen. Und unter dieser Prämisse wurden über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, aber so richtig konkret wurde es ja nicht.
Nee.
Um aber zu verhindern, dass der Markt noch weiter leidet, weil nun alle potenziellen Käufer auf klare Aussagen warten, betonte der Minister, dass die Maßnahmen, die vielleicht mal kämen, immer rückwirkend gelten sollten.
Ja, ob sich die Bundesregierung angesichts der Haushaltszwänge tatsächlich zu umfassenden zusätzlichen Maßnahmen entschließen wird, das erscheint allerdings fraglich. Habeck sagte ja nach dem Autogipfel, man kenne die Situation des Bundeshaushalts. Das klingt ganz danach, als könne die Autobranche keine großen Hoffnungen auf staatliche Unterstützung haben. Und so dürfte die Lage angespannt bleiben, mit Auswirkungen auf die gesamte deutsche Wirtschaft und natürlich auch auf die Logistikbranche. Tja, sind schwierige Zeiten.
Ja, das ist wohl in der Tat so. Aber nicht für alle Unternehmen stehen die Zeichen auf stürmische Zeiten. Wenn man auf die Langfristpläne von DHL schaut, dann kann ich nur sagen, das Unternehmen, das strotzt ja nur so vor Selbstbewusstsein. Welche Ziele die neue Strategie 2030 umfasst, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, da sind wir wieder und jetzt geht's um DHL. Die DHL Group hat nämlich am Dienstag ihren strategischen Rahmen für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts vorgestellt. Mit der Strategie 2030 nachhaltiges Wachstum beschleunigen will das Unternehmen laut CEO Tobias Meyer in den kommenden 6 Jahren ein Umsatzwachstum von 50% im Vergleich zu 2023 erreichen. Da kann man sagen, das ist ein ehrgeiziges Ziel, denn statt 81,8 Milliarden sollen dann 122 Milliarden Umsatz in der Bilanz stehen.
Also, wenn ich das mal so grob überschlage, dann müsste also der Konzern Jahr für Jahr um knapp 6% beim Umsatz zulegen. Und beim operativen Ergebnis, also dem EBIT, liegt ja die Latte noch ein Stückchen höher. Hier könnten mehr als 50% Zuwachs drin sein. Das sagte zumindest Finanzchefin Melanie Kreis. Und ich frage mich angesichts der weltwirtschaftlichen und auch der politischen Lage schon, ob das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist.
Das kann angesichts des langen Planungszeitraums, glaube ich, niemand so genau sagen. Aber, und das muss man den Analysten von DHL lassen, sie liegen mit ihren Prognosen schon ziemlich gut, zumindest wenn es um kürzere Zeiträume geht. Und insofern bin ich da mal optimistisch und gehe davon aus, dass die Schätzungen mit dem richtigen Augenmaß gemacht wurden. Und wenn man sich anschaut, wo und in welchen Segmenten die Wachstumspotenziale verortet werden, dann sieht das, so finde ich zumindest, das nicht unrealistisch aus.
Ja, eine wichtige Rolle wird auf jeden Fall die Pharmalogistik spielen. Angesichts der demografischen Entwicklung in vielen Ländern und vor allem der wissenschaftlichen Fortschritte ist das auch nicht von der Hand zu weisen. Allein der Markt für Biopharma, Zell- und Gentherapien sowie klinische Studien wird voraussichtlich zwischen 2023 und 2030 jährlich um durchschnittlich mehr als 10% wachsen und damit deutlich über dem globalen Wirtschaftswachstum liegen. Die Bonner sehen hier für sich ein zusätzliches Umsatzpotenzial von immerhin 5 Milliarden Euro bis 2030 und das würde eine Verdopplung der bisherigen Umsätze bedeuten.
Und auch der Ausbau der erneuerbaren Energien soll DHL viel Geld in die Kassen spülen. Bis 2030 ist von einem Umsatzplus von 3 Milliarden Euro die Rede. Hier will der Konzern mit Logistiklösungen für die Wind- und Solarbranche punkten und sieht weiteres Potenzial beim Transport von Batteriespeichersystemen. In diesem sehr speziellen Segment will DHL übrigens organisch wachsen, also in Know-how und Spezialequipment investieren.
Okay, interessant.
Mhm. Ob es dabei auch zu Übernahmen kommen könnte, das ist jetzt erstmal offen. Es hieß lediglich, man werde solche Schritte prüfen, wenn die Mittel vorhanden seien und der Konzern dadurch schneller neue Kompetenzen oder Regionen erschließen könne.
Ja, das ist natürlich wieder mal herrlich offen formuliert.
Ja.
Aber auf jeden Fall steht fest, dass sich die Strategen die Entwicklung in den weltweiten Märkten sehr genau anschauen werden, um die Weichen rechtzeitig zu stellen.
Das hat das Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit schon sehr früh getan und das Ziel, die gesamte Geschäftstätigkeit bis 2050 vollständig zu dekarbonisieren, wurde natürlich auch in der neuen Strategie fortgeschrieben. Oder, wie es so schön heißt, als vierte Zieldimension etabliert. Grüne Logistik erster Wahl ist das Stichwort und es geht ganz klar darum, mit besonders nachhaltigen Produkten mehr Marktanteile zu gewinnen. Hier dürfte die Umsetzung der CSRD dem Konzern ebenfalls in die Hände spielen. Also alles in allem, ich bin gespannt, ob die Prognose für die DHL Group tatsächlich so eintreffen wird. Wir werden sehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns mal an dieser Stelle DHL verlassen.
Ja.
Und einen kleinen Abstecher nach Tirol machen.
Sehr gern.
Denn dort spitzt sich die Lage allmählich zu. Denn ab dem 1. Januar wird die Lueckbrücke auf der Tiroler Seite der Brennerautobahn nur noch einspurig befahrbar sein. Und das wird seine Auswirkung auf den Alpenraum, die Anwohner und den gesamten Straßengüterverkehr im Alpenraum dann auch haben. Und es ist ja auch kein Wunder. Jetzt kommt's auch zu den ersten Protesten und es werden Forderungen gestellt.
Allen voran geht ja der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle von der ÖVP. Der sieht ein gewaltiges Verkehrschaos auf die Anrainergemeinden rund um die Anschlussstelle Matrei zukommen. Oder heißt es Matrei? Ich bin mir gar nicht so sicher.
Ne, weiß ich auch nicht genau.
Naja, jedenfalls erfordert vom Bundesverkehrsministerium in Wien für die Zeit der einspurigen Verkehrsführung ein Abfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Um aber den Verkehr dennoch ein wenig flüssiger zu halten, sollen Lkw in dem Bauabschnitt ohne Tonnagelimit zweispurig fahren dürfen. Na, ob das hilft?
Also ganz ehrlich, das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Aber Mattle hat ja auch noch ganz andere Ideen. So verlangt er, dass die Kapazität der rollenden Landstraße ab Wörgl während der Bauzeit aufgestockt wird. Und da hat er noch eine Spitze nachgeschoben, denn Mattle sagte auch, dass der Autobahnbetreiber Asfinag den Betrieb der zusätzlich eingesetzten Züge finanzieren solle. weil der schließlich die Verantwortung für die Auswirkungen der Baumaßnahmen auf die Region trage.
So kann man natürlich auch argumentieren. Auf jeden Fall dürften sich die kommenden Einschränkungen nicht allein auf Tirol auswirken. So hat die Empfehlung des ADAC, den Engpass großräumig über den Gottern, den San Bernardino und die Tauernautobahn zu umfahren, auch in der Schweiz die Angst vor einem Verkehrsinfarkt geschürt. Vor allem am Gotthardstraßentunnel wird mit einem Dauerstau gerechnet.
Ja, und der wird sich ziehen, denn die Bauarbeiten an der Luegbrücke werden lange dauern. Erst wenn das erste Brückentragwerk Ende 2027 fertiggestellt ist, kann man damit rechnen, dass der Verkehr wieder zweispurig rollen wird. Und dann muss immer noch der zweite Brückenteil erneuert werden, was Schätzungen zufolge erst 2030 abgeschlossen sein wird. Die Transportunternehmen tun also wirklich gut daran, sich auf eine sehr lange Durchstrecke einzustellen.
Es braucht Geduld und vor allem Flexibilität bei der Planung altenquerender Logistikketten. Anders geht's nun mal nicht. Anderes Thema. Und das dürfte interessant für alle sein, die im Jumbo-Segment unterwegs sind. Inzwischen gibt es nämlich auch E-Lkw in Lowliner-Ausstattung. Auf der IAA Transportation in Hannover waren einige spannende Lösungen von der Schweizer Lkw-Manufaktur Designwerk, so muss man sie ja nennen, von MAN und auch von Mercedes-Benz zu sehen.
Ja, und eines der Unternehmen, die zu den ganz frühen Nutzern gehören, ist die Schwarz Logistics Group in Herbrechtingen. Die kombiniert nun auf 15 Meter verlängerte Auflieger mit zwei Elektro-Lowlinern vom Typ Mercedes-Benz eActros 300 und setzt die Lastzüge über mittlere Distanzen in Rundläufen mit Begegnungsverkehren ein.
Und wie funktioniert das? Der eActros 300 ist bestenfalls für den erweiterten Nahverkehr geeignet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Batteriekapazität liegt so etwa bei 336 Kilowattstunden und die maximale Reichweite bei 300 Kilometern?
Richtig. Aber die klugen Köpfe bei Schwarz haben die Streckenführung so adaptiert, dass die Verkehre tatsächlich funktionieren. Seit Ende Juni sind die E-Lkw fünfmal pro Woche für IKEA und BSH unterwegs. Die Touren starten am Firmensitz in Herbrechtingen und führen über Nürnberg nach München und wieder zurück. Nürnberg ist dabei die Drehscheibe. Dort kommen dann per konventionellem Lkw die entsprechenden Güter von IKEA an. Die werden dann im Grunde genommen durchgetauscht. Das heißt, die Auflieger werden durchgetauscht. Die E-Lkw satteln dann die IKEA-Waren auf und fahren die nach München zu einem Möbelhaus. Und dort wird dann die Batterie etwas nachgeladen, um dann noch am selben Tag zurück nach Herbrechtingen kommen zu können. Und damit liegt die gesamte Laufleistung innerhalb von 24 Stunden bei 580 Kilometern.
Ah, okay, verstehe. Und dann werden die Batterien über Nacht mit der eigenen Ladeinfrastruktur von Schwarz vollgeladen. Dafür haben sie ihren Standort entsprechend ausgerüstet. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage, die einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 440 Kilowattstunden speist. Mhm. Dann gibt es auf dem Hof zwei Schnellladesäulen mit 150 und 300 Kilowatt Leistung und jeweils zwei Ladepunkten. Und natürlich ist noch Platz für Erweiterungen der Solaranlage und des Akkucontainers.
Genau so ist es. Und ich finde, das ist ein durchaus gutes Beispiel dafür, wie sich Fuhrunternehmen dem Thema E-Mobilität annähern können. Ja, mal schauen, welche Ideen die Zukunft jetzt noch bringt. In der Gegenwart angekommen ist hingegen unter dem Namen Stellwerk ein brandneuer Ableger der DVZ-Podcast.
Oh.
Ja, das Format ist eine Koproduktion von DVZ und Eurel Press. Und einmal im Monat diskutiert unsere Kollegin Susanne Landwehr mit Julius G. Fiedler darüber, was sich schienenpolitisch in Deutschland und Europa getan hat. Und natürlich geht es dabei auch um die Hintergründe. Den Link zur Premierenfolge habe ich mal in die Shownotes gestellt.
Wow, das hört sich gut an und das ist ein spannendes Themenfeld. Da dürfte sich reinhören sicherlich lohnen. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und Fragen, Anregungen oder Kommentare können Sie uns gern schicken an redaktion@dvz.de. Und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.